Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Heute ist hier der Comicautor und Zeichner Flix zu Gast mit seinem neuen Comicalbum. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Da müsste ich mal Ihr Mikrofon aufmachen.
Oh, hallo.
Ja. Ihr neues Album, das dreht sich um ein ganz besonderes Wesen, das sich auch immer mit bestimmten Lauten äußert. Können Sie die eventuell auch mal äußern?
Huber, Huber!
Okay, jetzt wissen alle Bescheid, um wen es geht. Also alle, die dieses Wesen kennen, alle anderen klären wir gleich auf im Gespräch über Huber, Huber. Der Berliner Comiczeichner Flix, der hat schon ein Spirou-Album zeichnen dürfen, also bei einer der ganz großen Erfolgsgeschichten im Comic mitmachen können, den Abenteuern von Spirou und Fantasio. Flix hat aber auch schon eigene Faust- und Don Quixote-Versionen in den Comic geholt. Er zeichnet die Glückskind-Comicserie in der FAZ und jetzt hat er wieder eine Geschichte mit einer legendären Comicfigur machen können. Wir haben schon gehört vorhin, was für Laute diese Figur von sich gibt.
Huber, Huber!
Genau diese. Also es ist das Masopilami, das wissen alle, die schon mal ein Masopilami-Album gelesen haben, angeschaut haben. Seit wann kennen Sie denn schon dieses legendäre Comic-Fabeltier?
Sehr, sehr lange schon. Also ich habe als Kind in der Stadtbibliothek Darmstadt damals schon die ersten Bände davon entdeckt und war sofort schockverliebt in dieses gelbe Wunderwesen. Was mich seitdem immer wieder begleitet hat. Mal mehr, mal weniger, aber gerade eben auch in den letzten Jahren wieder mehr.
Warum ist es ein Wunderwesen?
Na, im Grunde ist dieses Tier so eine Leerstelle in der Evolution. Das sollte es geben, aber irgendwie gibt's das nicht. Es ist ein Wunderwesen, weil man auch sagen könnte, es ist eine Art Superheld in tierischem Erscheinungsbild. Es ist stark, es ist schlau. Es kann sehr gut, es hat einen guten Kompass, einen guten inneren Kompass, ein gutes Herz und richtet gleichzeitig unfassbar viel Chaos an, egal wo es hinkommt.
Und das ist interessant für einen Geschichtenerzähler wie Sie, das Chaos anrichten.
Immer, immer, immer. Also als Erzähler einerseits, aber auch als Zeichner, weil Chaos ist immer interessanter zu zeichnen als Ordnung.
Jetzt heißt Ihr Masopilami-Album das Humboldt-Tier nach Alexander von Humboldt, dem großen Naturforscher. Also Sie lassen eben diesen Humboldt, das Masopilami, entdecken im Dschungel in Südamerika und das Masopilami auch nach Berlin bringen. Was hat Sie denn darauf gebracht, jetzt dieses Comic-Fabelwesen und den echten Naturforscher zusammenzubringen?
Also grundsätzlich ist das Masopilami immer dann am spannendsten, wenn es nicht mehr im Urwald ist. Man muss es irgendwie aus diesem Urwald rausbringen, in eine Stadt oder in einen anderen Ort und dann kann das Chaos eben losgehen. Und ein Freund von mir hat lange Jahre im Naturkundemuseum in Berlin gearbeitet als wissenschaftlicher Zeichner. Und der erzählte mir, weil er viel da im Depot unterwegs war und sagte, du glaubst es gar nicht, aber es gibt noch so unfassbar viele Sachen von Forschern, die mitgebracht wurden, die bis heute nicht geöffnet und noch nicht kartografiert sind. Da sage ich, das kann doch nicht sein. Doch, sagt er, da sind sogar Sachen von Humboldt dabei. Und dann war dieses Bild in meinem Kopf, dass da in diesem Museumsdepot eine Kiste steht, in der Sachen sind, die Humboldt mitgebracht hat, die wir noch nicht kennen. Und da Humboldt ja in Südamerika war, auf seiner großen Reise 1801, 1802, in Palumbien, diesem Fantasieland zwischen Kolumbien und Paraguay.
Also da dachte ich, Sie
da
ihn hin.
Hat der vielleicht ein Masopilami gefunden und, so wie er halt war, eingepackt und nach Berlin verschifft, sodass das heute vielleicht noch im Museum lagert.
In einer dieser ungeöffneten Kisten. Erstmal jedenfalls, bis Sie da eingreifen. Jetzt fand ich sehr interessant, dass Sie sofort auf der ersten Seite eben da einsteigen. Humboldt, Südamerika, ist unterwegs, 1801. Aber gleich mal kritisch auf ihn gucken, denn er findet da eine menschliche Mumie in so einer Berghöhle. Und er will die mitnehmen. Sein Begleiter Aimé Bonpland sagt dazu, wir können doch die Mumie hier nicht mitnehmen. Das war mal ein Mensch. Das ist Grabräuberei, wenn wir das machen. Aber Humboldt sagt jetzt mal nicht moralisch werden hier. Ja. Und außerdem sagt er, und das Ding kriegt bei uns seinen Platz im Museum. Was gibt es denn Besseres? Und da ist man natürlich sofort bei der aktuellen Auseinandersetzung um koloniale Aneignung, um Raubkunst. Warum haben Sie das gleich an den Anfang gesetzt?
Das war die Stelle, wo es passte, wo man gut damit einsteigen kann. Und wenn man sich mit Humboldt beschäftigt oder überhaupt mit Forschern aus dieser Zeit, dann kann man aus heutiger Perspektive bei aller Bewunderung für ihre Taten und auch den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die sie mitgebracht haben und die auch ja unzweifelhaft im Raum stehen, aber darf man da heute kritischer drauf sehen, was sie dort einfach wie in einem Selbstbedienungsladen genommen haben und aus ihre, ich sag mal, europäische Selbstherrlichkeit da ausgelebt haben, indem sie es mitnehmen und sagen, wo ist der beste Ort? Ja, bei uns. Mhm. Also so nicht mal die Diskussion, ob es in Museum kommt, also so und wo, sondern nein, nein, das gehört uns. Wer es findet, darf es behalten. Und das sieht man heute zum Glück ein bisschen anders.
Da merkt man auch gleich, wie viele Ebenen sie reingepackt haben in diese Geschichte. Und Humboldt kann dann durch einen Glücksfall, das Tier hat ja Superkräfte, aber er hat da Glück und kann das betäubte Masupilami einfangen, ist dann aber ganz enttäuscht, weil er das Wunderwesen für einen Affen hält, also was ganz Gewöhnliches aus seiner Sicht. Also steckt er das Masupilami in eine Kiste, lässt die nach Berlin schicken und bei ihm wird diese Kiste erst 130 Jahre später wieder geöffnet, also 1931. Warum haben Sie sich gerade für 1931 entschieden?
Na, ich habe eine Zeit gesucht, die spannend ist und wo Berlin als Metapher für den Dschungel auch stehen kann. Also auch da ist eine Zeit, wo viel im Umbruch war. Also die goldenen 20er sind vorbei. Das strahlende Zeitalter ist rum und es fängt an, so ein bisschen duster zu werden. Die Menschen sind nicht mehr ganz so freundlich zueinander. Auf einmal bekommt man Angst vor Fremden. Auf einmal möchte man Nationalstaatsgedanken irgendwie höher halten als zuvor. Die NSDAP erzielt erste Wahlerfolge und ich fand das spannend, weil das so eine Umbruchzeit ist, die man, wenn man möchte, ohne da zu viele Parallelen sehen zu wollen, aber auch mit heute vergleichen kann. Mhm. Wir haben auch, leben auch in einer Zeit, wo sich viel verändert, wo Menschen damit umgehen müssen, dass die Zukunft ungewisser scheint als eben noch vor einigen Jahren. Und da in so Momenten dran zu erinnern, dass was Fremdes, was von außen kommt, wie eben zum Beispiel ein Masupilami, das mit einem sehr humanistischen Blick durch die Welt geht und gleichzeitig auch mit einer Kraft, das durchzusetzen, so eine Figur daran zu erinnern, dass wir das nicht vergessen sollten. Also das ist, was wir eigentlich in solchen sorgenvollen Zeiten brauchen, Hoffnung.
Wir haben eben darüber gesprochen, dass Sie den Naturforscher Alexander von Humboldt das Masupilami entdecken lassen in Südamerika, nach Berlin bringen lassen. Nach 130 Jahren wird das dann erweckt aus einem langen Schlaf, 1931. Und zwar wird es erweckt von einem Wesen, das könnte man sagen, ähnlich wild ist wie das Masupilami, oder? Die junge Berlinerin Mimi?
Ja, kann man sagen. Also das ist auf jeden Fall, wie sagt man so schön, ein meinungsstarkes Kind.
Ja. Und können Sie das ein bisschen vorstellen? Was ist das für ein Kind?
Mimi ist ein ungefähr 7 bis 8 Jahre altes Mädchen. Sie kommt aus einer, ich sag mal, Kleinstfamilie. Sie lebt alleine mit ihrer Mutter zusammen. Es wird angedeutet, dass die beiden nicht aus dem Viertel kommen, sondern dahin gekommen sind, akzeptiert werden, also geduldet werden von der Nachbarschaft.
Aber gerade so, oder?
Gerade so, ja. Auf dem Tisch steht auch eine Menorah. Also man sieht einen Davidstern als Weihnachtsschmuck. Also man ahnt schon, die haben zumindest in Teilen einen jüdischen Hintergrund. Und das sind natürlich Leute, die in den diesen Jahren, in 1931, wo es anfing, ungemütlich zu werden.
Und Mimi und das Masupilami, die sind jetzt ein ganz gutes Team, wenn es darum geht, so unangenehme Berliner Typen dieser Zeit, Sie haben ja vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, was sich geändert hat damals in der Stadt, die auflaufen zu lassen und denen ein Bein zu stellen. Können Sie ein bisschen erzählen, was Sie da für Typen eingeführt haben, so auf dieser Strecke?
Mimi und das Masupilami sind zusammen auf der Suche nach dessen Kindern, die auch noch irgendwo in dieser Stadt sein müssen. Da begegnen sie natürlich alle möglichen Leuten, also von griesgrämigen Polizisten bis hin zu blinden Drehorgelspielerinnen oder eben auch Anhängern der NSDAP, die unterwegs sind und für das Winterhilfswerk sammeln. Und da merkt das Masupilami sehr schnell, das scheinen in diesem städtischen Dschungel hier die Raubtiere zu sein. Und den Raubtieren, den haut das Masupilami schon mal gerne was auf die Schnauze.
Sie haben sich für Ihre Geschichte, habe ich gelesen, auch von Büchern von Hans Fallada anregen lassen. Unter anderem, was haben Sie da bei ihm gefunden für Ihre Geschichte?
Fallada ist ja nicht nur ein großartiger Autor und Romancier, sondern auch, man kann das ja auch als Dokumentation lesen. Die Figuren sind natürlich, gibt es alle 1:1 so nicht, aber die Typen, die Archetypen, die gibt es halt schon. Und wenn man sich Bücher wie zum Beispiel Jeder stirbt für sich allein anguckt, wo er so eine breite Milieustudie anstellt, zwei ältere Herrschaften im Widerstand zeigt, mit welchen Problemen die zu kämpfen haben, aber eben auch die anderen Familien in diesem Haus, wie sie beäugt werden, wie sie beobachtet werden, wie Einzelne in der Partei versuchen, Karriere zu machen. Dieses Gegeneinander und dieses Unfreundliche, das fand ich hochspannend und das wollte ich gerne in den Nebenfiguren, mit denen eben Mimi und das Masopilami zu kämpfen haben, darstellen. Als, ja, als Hinweis, Leute, wollt ihr so sein? Ja oder nein? Es ist eure Entscheidung.
Jetzt ist Ihr Buch ein interessanter Mix. Also einerseits, das Masopilami ist ja auch so eine Actionfigur auf einer Ebene.
Total, also auch Slapstick kommt nicht zu kurz.
Genau, genau, bei Ihnen auch. Stadtabenteuer, Slapstick. Und auf der anderen Seite aber, wir haben schon über diesen Anfang gesprochen, mit diesen, wo es um koloniale Aneignung ging und jetzt dieser Blick auch in die politischen Verhältnisse dieser Zeit. Das ist ja so eine Gratwanderung, hieß es auch in einer Kritik zu Ihrem Band, wo man das in ein Verhältnis bringen muss, das abenteuerliche, wilde, slapstickhafte und eben auch das zeitkritische. Wie haben Sie das gemacht oder mussten Sie da, haben Sie da lange drüber gegrübelt, wie Sie das so ins Verhältnis setzen?
Mir ist einfach bei der Lektüre der bisherigen Masopilami-Bände aufgefallen, dass sich die sehr stark an ein sehr junges Publikum richten. Also es ist im Kern eine Kinderserie. Und gleichzeitig stelle ich fest, dass viele Menschen das Masopilami mögen. Also die können gar nicht das mit einer konkreten Geschichte verbinden. Wissen aber, das mag ich irgendwie. Und ich dachte, für dieses mitgewachsene Publikum, also die eben, als sie Kinder waren, das gelesen haben und heute eigentlich keinen Lesestoff mehr finden mit der Figur, für die würde ich gerne eine Geschichte schreiben. Also im Kern für Leute wie mich, ja, die seit 35 Jahren die Figur kennen, schätzen, lieben und auf einmal durch diese Historisierung der Figur, also sie in einen realen Kontext zu packen, mehrere Ebenen und eine erwachsenere Geschichte reinzukriegen, die man so lesen kann. Gleichzeitig kann man den immer, also Kinder lachen immer noch darüber, wenn das Masopilami im Eis einbricht. Ja? Aber für die Erwachsenen gibt es eben diesen Mehrwert. Wer ein bisschen mehr weiß, hat ein bisschen mehr Spaß.
Jetzt haben Sie sich ja da eingereiht in eine seit 70 Jahren laufende Serie von Geschichten um das Masopilami, also in eine sehr, sehr lange Tradition, auch in eine sehr erfolgreiche Tradition. Also Masopilami gibt es ja auch im Kino, gibt es als Computerspiel, gibt es als Disney-Animationsserie. Die belgische Regierung hat sogar beschlossen, unter anderem das Masopilami, wie auch andere Comicfiguren aus der belgischen Tradition, in die Reisepässe in Belgien drucken.
Das ist Wahnsinn, ja.
Also das ist schon eine aufgeladene Landschaft, in die Sie sich da stellen mit Ihrem Album. Wie frei können Sie denn da agieren? Mir ist zum Beispiel aufgefallen, die berühmten Flixnasen, die ja so rechteckig sind, die gibt es nicht in diesem Band. Also Sie mussten auch Kompromisse machen?
Tatsächlich ist das eine der ganz wenigen Dinge, die der belgische Verlag sich gewünscht hat. Also Dupuy hat gesagt, die Quadernasen, Flixi, lass die mal weg, versuch mal was anderes. Im ersten Moment war ich darüber ein bisschen beleidigt, weil ich gedacht habe, das ist mein Markenzeichen. Und gleichzeitig hat das meinen Kosmos an Charakteren erweitert. Die Nase ist ja unglaublich wichtig im Gesicht. Man kennt das bei selber, man hat nur eine. Aber wenn man auf einmal beim Zeichnen die Auswahl aus Tausenden von Nasen hat, die man nutzen kann, da werden auf einmal ganz andere Figuren möglich. Und am Ende war es eine Bereicherung. Aber Sie haben schon recht, also das Masopilami ist, sagen wir mal, eine Größe der Popkultur. Und das muss man beim Arbeiten ausblenden. Also ich habe das viel davon gelesen. Ich habe es dann irgendwann beiseite gelegt und habe gesagt, so jetzt schreibe ich meine Version von, so wie ich sie gut fände und wie ich glaube, dass mit dieser Figur umgegangen werden muss. Und als das dann am Ende jedoch mein Skript der Tochter von André Franquin, also vorgelegt wurde.
Der das Masopilami erfunden hat.
Genau, André Franquin ist der Erfinder und eben das große auch, der Überzeichner eigentlich, den alle Comic-Menschen bewundern. Und mit seiner Tochter ist so nah wie möglich daran. Sie hütet das Erbe. Und wenn die am Ende nichts zu meckern hat, naja, da sind wir Berliner doch schon genug gelobt.
Da wurde nicht gemeckert am Humboldt-Tier. Das Masopilami-Album des Comic-Künstlers Flix im Carlsen Verlag ist das erschienen mit 74 Albumseiten. 16 Euro ist der Preis. Vielen Dank soweit. Sie bleiben noch bei uns. Wir wollen noch andere Sachen besprechen.
Sehr, sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Roman Ich erinnere mich noch von Felix Heidenreich, der hat ein interessantes Bild auf dem Buchumschlag. Da sieht man eine Frau, die schaut so sinnierend nach unten und um ihren Kopf herum hat sie erstaunlicherweise einen Kranz aus Wolken und aus ihrem Wolkenkopf, da ragt oben ein Berg heraus, umgrenzt von Wald. Also ein Berg-Wald-Wolkenkopf. Samuel Harm ist unser Kritiker für diesen Roman. Ich grüße Sie, Herr Harm.
Hallo, guten Morgen.
Wir haben jetzt das Privileg, dass wir einen Bilderfachmann bei uns haben, nämlich den Comicautor Flix. Da würde ich ihn gerne erstmal fragen, bei diesem Bergwald-Wolkenkopf-Bild, wie ich es gerade kurz beschrieben habe, was für ein Buch würden Sie denn da erwarten?
Ich erinnert entweder eine Urlaubsreportage von jemandem, der vielleicht im Himalaya unterwegs gewesen ist, oder je nach Farbgestaltung, wenn es eher dunkel gehalten ist, vielleicht sogar so eine Art Depressionsbericht. Also jemand, der sich einfach viel zu viele, also einen riesigen Berg Gedanken gemacht hat und die sich in diesem Buch von der Seele schreibt.
Jetzt können wir uns von Herrn Harm aufklären lassen. Worauf bezieht sich denn tatsächlich diese, oder bezieht es sich überhaupt auf irgendwas, dieses Umschlagbild?
Ja, der zweite Vorschlag geht in die richtige Richtung. Also ich erinnere mich noch, das ist eine Art Erinnerungs- und Vergangenheitsbuch und die Frau auf dem Cover, die man dann, wenn man bis anfängt, das Buch zu lesen, ohne viel Mühe mit der Hauptfigur verknüpfen kann, steht sinnbildlich für die Arbeit, die dann dabei geleistet wird. Also dieses Brüten über den eigenen Lebensweg, das Sinnieren über verpasste Chancen und viele biografische Episoden. Die Berge und Bäume wiederum, die Sie kurz erwähnt haben, die nehmen Bezug auf die Schweizer Landschaft, also genauer gesagt auf den Kanton Graubünden, in dem Dolera aufgewachsen ist und später auch wohnen wird.
Und von diesem Nachsinnen über das Leben, über verpasste Chancen bei Dolera, wie erzählt Felix Heidenreich davon, in welcher Dramaturgie?
Also der Roman besteht aus drei Teilen, zwischen denen jeweils ja etwa 15 Jahre liegen. Die Zeiten umfassen Doleras Sprachenstudium im schweizerischen Fribourg Mitte der 80er Jahre, wo sie eine ja lebensprägende Affäre mit einem Studenten namens Antoine hat, dann die späten 90er Jahre, schließlich ungefähr unsere heutige Gegenwart. Und der rote Faden, der dieses lose Arrangement zusammenhält, das ist eigentlich das Verschwinden von Menschen, die Dolera nahestehen. Also zum Beispiel Antoine, nach einem romantischen, sehr, sehr kitschig ausgestalteten Liebesurlaub verschwindet Antoine aus Fribourg und wird sehr lange nicht mehr gesehen. Und Doleras Onkel Durs wiederum kommt auf ungeklärte Weise bei einer Wanderung zu Tode, während sie studiert. Und sie reist dann gemeinsam mit ihrer Mutter nach West-Berlin, um der Polizei zu assistieren, die den Fall irgendwie nicht einordnen kann. Auf jeden Fall die Umstände seines Todes und seine manische Beschäftigung mit Studiensujets wie der nordamerikanischen Siedlungsgeschichte, das geht ihr dann alles nicht mehr aus dem Kopf. Und das sind dann gewissermaßen die beiden Lücken, um die Dolera dann im Laufe des Textes, der sehr kurz ist, 150 Seiten, um die sie dann kreist.
Weil Sie jetzt ein Studium erwähnt haben, Felix Heidenreich, der Autor, ist ja Philosoph und Politikwissenschaftler, der schreibt sonst über politische Theorie und Kulturtheorie. Ja. Das ist jetzt sein erster Roman. Wie war das denn für diesen Theoretiker? Konnte er sich da beherrschen und die Theorie außen vor lassen im Erzählen?
Also die trockene Theorie, ja, das Akademische nicht wirklich. Aber das will ich dem Text jetzt auch nicht unbedingt zum Vorwurf machen. Es ist tatsächlich eins seiner Hauptmerkmale. Also diese biografische Erinnerungssuche, die ist verzahnt mit einer historischen, mit einer wissenschaftlichen Perspektive auf die Vergangenheit. Und wie erwähnt, Themen, die Dolera im Studium behandelt hat, tauchen immer wieder auf. Sie spiegeln dann sozusagen die intime Überlegung. Also beispielsweise geht es um Albert Camus, den Antoine verehrt, um dessen Lob des Mittelmeers als besonderen Raum eines guten, gesunden, mittleren Lebens. Und das wird dann gekoppelt an die private Suche nach dem Ort, an dem man leben möchte. Und ich habe ein kurzes Zitat dabei, was vielleicht auch diese Erinnerungsarbeit vom Sound her gut rüberbringt. Durch Camus' Grab sei dieser Ort geheiligt, ein Ort frei vom Getöse Europas, sagte Antoine, ein Ort außerhalb des Reiches. Wenn ich jetzt zurückdenke, so glaube ich mich tatsächlich an eine besondere Stimmung in Lourmarin zu erinnern. Lag es wirklich an diesem Ort? Gingen die Tauben tatsächlich besonders friedlich über den Dorfplatz, unter den Platanen? Oder war es Antoine, der mir das Gefühl vermittelte, angekommen zu sein, dort zu sein, wo ich tatsächlich sein wollte? Und auf diese Weise changiert der Text immer ein bisschen zwischen akademischen Einsprengseln und biografischen Reminiszenzen.
Und was würden Sie jetzt sagen, was in dieser Mischung auch, die Sie jetzt beschrieben haben, dieses Erzählens, was fördert der Roman da mit der Zeit zutage an einer Lebensbilanz?
Also mit einer richtigen, mit einem Fazit oder einer These wartet der Roman eigentlich nicht auf. Er ist ja eher auf das Atmosphärische konzentriert. Es ist insgesamt kein optimistischer Roman. Also am Ende dieser großen Erinnerungsarbeit, die Dolera leistet, steht jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis oder eine Art von Heilung. Also wie Durst gestorben ist zum Beispiel, was diesen verschlossenen Menschen ausgemacht hat, das bleibt im Dunkeln. Und Dolera und Antoine wiederum, die treffen sich später zwar in New York erneut, als Dolera dort eine Freundin besucht, also die beiden Töchter der Mütter sind auch befreundet, aber die Begegnung kann irgendwie den lebenslangen Sehnsüchten und Projektionen nicht standhalten. Und wenn man so eine Art Pointe haben will, dann ist die, glaube ich, eher ein bisschen melancholisch angehaucht. Die prägenden Episoden der Jugend und der Familie, das alles hält einen am Laufen, am Trauern, am Träumen, ohne dass wir dadurch aber wirklich vorankommen oder ein Ziel erreichen.
Bei allem, was Sie jetzt erzählt haben, so richtig überzeugt von dem Buch klingen Sie nicht oder zumindest streckenweise zum Teil unüberzeugt.
Ja. Also diese akademischen Einsprengsel zum Beispiel, die finde ich teilweise ein bisschen wesensfremd, weil sie dann doch so reingepfercht sind. Insgesamt ist der Roman stimmungsvoll. Das kriegt er sprachlich und von der Komposition her auch wirklich gut umgesetzt. Aber ich hatte den Eindruck, dass sich Heidenreich ein wenig auf dieser Melange aus Nostalgie, Trübsinn, Erinnern, dass sie sich da etwas zu sehr drauf ausruht. Und deswegen bleiben die Konflikte halt in der Schwebe. Also in Bezug auf Durst wissen wir nicht, was mit diesem Menschen passiert ist. Und ja, das ist das Prinzip dieses Erinnerns, aber irgendwann ist es auch für den Leser ein unbefriedigendes Prinzip. Und ich hatte insgesamt den Eindruck, dass Heidenreich eher einzelne Splitter sammeln wollte und keine Gesamtschau liefern wollte. Und das funkelt trüb und eindrücklich, aber diese elegische Selbstgefälligkeit, die teils im Text drin ist, der kann er dadurch halt nicht viel entgegensetzen.
Das ist jetzt ein Roman über eine biografische Erinnerungssuche. Flix, der Comicautor, hat hier zugehört. Sie lagen ja ziemlich nah dran mit ihrer Vermutung, mit ihrer Bildlektüre über das Umschlagbild. Wie ist das eigentlich? Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Comicautoren, die auch manchmal anfangen mit einem biografischen Buch, wie das Romanautoren auch machen. Ist das für Sie eigentlich ein Thema? Vielleicht ein ähnliches biografisches Buch selbst mal zu machen?
Das war Thema. Also tatsächlich einer meiner ersten Comics war ein autobiografischer Comic, wo ich versucht habe, mein ganzes Leben zu erzählen. Also von der Geburt bis zum Tod. Der Wendepunkt war dann eben das Machen dieses Buches, was quasi dann in sich selber auftaucht. Weil ich mir immer gewünscht habe, wenn man so eine Biografie liest und man sieht am Ende, macht das alles irgendwie Sinn. So ein Buch des Lebens habe ich mir für mich selber gewünscht. Und weil man das ja leider nicht kaufen kann bei Dussmann, muss man sich selber schreiben und das habe ich gemacht.
Das sagt Flix. Wir haben gesprochen hier über Ich erinnere mich noch, den Roman von Felix Heidenreich. Im Waldstein Verlag ist er erschienen mit 146 Seiten, 20 € ist der Preis. Herr Harm, haben Sie vielen Dank für Ihre Kritik.
Vielen Dank auch.
Jetzt geht es hier um ein Hörspiel, ein Hörbuch zu einem Text von William S. Burroughs. Wir haben den Comicautor Flix hier bei uns. Haben Sie irgendein Verhältnis zu William S. Burroughs?
Tatsächlich habe ich von ihm noch keinen einzigen Titel gelesen. Also wenn Sie was empfehlen können, sehr, sehr gerne.
Aber kommt gleich mit der Hörspielempfehlung.
aber, es gibt ja diesen großartigen Porträtmaler Sebastian Krüger, den ich sehr schätze und liebe und dem sich auch wirklich sehr lohnt, zum Beispiel auf Instagram zu folgen. Und der hat mal ein Porträt von William S. Burroughs gezeichnet, ganz schwammig, mit Bartstoppeln, Trunkenbold, grimmig. Und diese Bilder, die liebe ich, die sieht man und die kann man nicht vergessen. Und im Grunde machen die eigentlich auch Bock, ein Buch von dem zu lesen.
Ein Buch von William S. Burroughs. Bei uns geht es jetzt um seinen Text The Cat Inside. Das ist eine weniger bekannte autobiografische Novelle. Berühmt geworden ist Burroughs ja mit seinem Roman The Naked Lunch, ein Kultautor geworden. Aber trotzdem hat dann dieser Text The Cat Inside 1986 nur eine Startauflage von 133 Exemplaren gehabt.
Oh, also das ist beeindruckend wenig.
Ja, genau. Und diesen Text hat aber jetzt der Regisseur Kai Greene als Hörstück inszeniert. Und unser Kritiker Andi Hörmann erzählt uns jetzt, was er davon hält.
Ed is missing. Ed ist eine Albino-Katze mit großen rosafarbenen Augen und einem Flohhalsband. Sie ist entlaufen und wird sehnlichst vermisst.
Denke ich an meine frühe Jugend zurück. Erinnere ich mich der wiederkehrenden Empfindung, irgendein Geschöpf an mich zu drücken. Es ist ziemlich klein, ungefähr so wie eine Katze. Es ist weder Säugling noch Tier, jedenfalls nicht ganz. Es ist halb Mensch und halb irgendwas.
Das Buch The Cat Inside von William S. Burroughs ist 1986 erschienen. Damals war der Autor und bekennende Katzenliebhaber schon 72 Jahre alt, hatte ein Leben voller Drogenexzesse hinter sich, seine zweite Frau bei dem Versuch eines Wilhelm Tell-Schusses getötet und mit Chunky und Naked Lunch zwei der erfolgreichsten und schonungslosesten Romane der Beat Generation veröffentlicht. Und dann im Rentenalter ein Buch über Katzen.
Dieses Katzenbuch ist eine Allegorie, in der Katzen als Darsteller das Leben des Autors aufführen. Nicht, dass die Katzen Puppen wären, nein, ganz und gar nicht. Sie sind lebende, atmende Kreaturen. Und jedes Mal, wenn man zu einem anderen Wesen Kontakt herstellt, wird es traurig, weil man seine Grenzen erkennt. Die Angst vor schmerzlichem Verlust und letztendlich die Vergänglichkeit. Das ist es, was Kontakt bedeutet.
In diesem weniger bekannten autobiografischen Werk Burroughs geht es also nur vordergründig um die Liebe zu Katzen, vielmehr auch um Sehnsucht und Geborgenheit und den Umgang mit dem Tod. Der Titel The Cat Inside a cappella gesungen. Ein raffinierter Kunstgriff des Regisseurs Kai Greene, der diesen Text akustisch gewohnt intelligent und emotional umsetzt. Dazu die Kompositionen des Berliner Indie-Tronic-Duos Tarwater, das der Inszenierung eine melancholische Leichtigkeit gibt. We are the cats inside. The Cat Inside, die Katze in uns. Natürlich steckt dieser Text voller Allegorien. Sehnsucht, Suchen und Finden, letztendlich auch Jagdinstinkt, aber auch die Widersprüchlichkeiten in uns Menschen und die Verachtung des Autors gegenüber dem natürlichen Feind der Katze, dem Hund. Drastik und Humor gehen dabei Hand in Hand.
Der Mensch hat den domestizierten Köter nach seinem eigenen scheußlichen Ebenbild geformt.
Selbstgerecht wie ein Lynchmob.
Unterwürfig und abgefeimt.
Stets zu abscheulichsten koprophagen Perversionen aufgelegt.
Welches andere Tier versucht schon, einem das Bein zu ficken?
Dieses Hörbuch ist so poetisch wie unterhaltsam, trotz der Schwermut des Textes. Nicht nur etwas für Katzenliebhaber. Eine sehr gelungene Inszenierung, nicht zuletzt wegen des Schweizer Schauspielers David Bennett, der mit seiner fragilen Stimme das Alter Ego von William S. Burroughs gibt.
Vergangene Nacht begegnete ich im Traum einer Katze mit sehr langem Hals und dem grauen, durchscheinenden Körper eines menschlichen Fötus. Ich schmuse mit ihr. Ich weiß nicht, was sie braucht und wie ich für sie sorgen soll.
Ja, ich bin noch im Bann dieser Geschichte. The Cat Inside von William S. Burroughs. Das Hörspiel von Kai Greene ist jetzt als Hörbuch erschienen beim Major Label. Eine Hörbuch-CD mit einer signierten Grafik von Andreas Töpfer kostet 17,90 Euro. 65 Minuten ist die Laufzeit. Der Comic-Künstler Flix hat hier mit zugehört. Also mich hat das gerade sehr mitgenommen oder überzeugt, diese Darstellung. Aber ich habe von Ihnen gelesen, dass Sie auf keinen Fall Katzen im Haus haben möchten. Das heißt, Sie hätten hier eine Zugangshürde zu so einem Text.
So Katzen, die Geräusche machen, also die aus dem Lautsprecher kommen, die sind vollkommen in Ordnung. Nur die Haare will ich nicht auf dem Sofa haben.
Okay, also wäre dieses Werk für Sie zugänglich?
Völlig, ich fand das super spannend gerade. Also ich glaube, das könnte, Spaß ist vielleicht gar nicht das richtige Wort. Ja, das könnte sehr interessant sein, das anzuhören.
Da geht es Ihnen wie mir.
Straßenkritik.
Mein Name ist Astrid Poppenhusen
Ich bin hier gerade in Luxemburg und lerne viel über die Kultur und auch Literatur des Landes. Und ich habe gerade gelesen von Felicitas Hoppe, die Nibelungen. Ich habe tatsächlich, um das richtig gut zu verstehen, und das ursprüngliche Nibelungenlied vorher gelesen. Das ist ja so ein Text, in dem Siegfried den Drachen erschlägt und dann eine Tarnkappe von einem Zwerg übernimmt. Daraus sind dann auch die Richard-Wagner-Opern geworden. So, man kennt das so klischeeweise, so kannte ich das auch. Und Felicitas Hoppe erzählt es wie eine Theateraufführung, bei der auch noch quer durch Deutschland gereist wird. Mir hat gut gefallen, wie sie sozusagen so einen alten Text so mit so einem bedachten Sprachstil, aber auch mit sehr viel Witz in die heutige Zeit gebracht hat.
Astrid Poppenhausen hat gelesen von Felicitas Hoppe Die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen mit 250 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Ich passe jetzt mal den Comicautor Flix ab und frage den, was lesen Sie denn gerade so?
Oh, Sie haben Glück, dass Sie mich jetzt fragen, weil vor ein paar Wochen hätte ich noch sagen müssen, nichts. Aber mit den Sommerferien hat bei mir das große Lesen wieder eingesetzt. Mhm. Ich habe mir einen Stapel Bücher gekauft, im Nachhinein festgestellt, dass die eigentlich alle irgendwie mit Berlin zu tun haben, und habe erst von Katrin Wesselin Super und Dir gelesen, dann von Felix Lobrecht Sonne und Beton und lese gerade von Erich Kästner Der Gang vor die Hunde, also die Urfassung seines Romans Fabian.
Sonne und Beton von Felix Lobrecht, den hatten wir hier zu Gast, sowohl mit dem Roman, aber dann auch mit der Comicfassung, die es ja inzwischen auch gibt. Aber Sie haben nach dem richtigen Roman gegriffen.
Nach dem richtigen Roman, ja, der wurde mir empfohlen. Also ich wusste gar nicht, dass es einen Comic davon gibt. Und dann sagte ich, lies das mal, das ist super. Und man muss sagen, alleine das erste Kapitel ist sensationell in diesem Roman. Muss ich ehrlich sagen, hätte ich Felix nicht zugetraut.
Felix Lobrecht, Sonne und Beton, empfohlen von Flix. Wir haben ja hier vorhin gesprochen über Ihr neues Buch, das Album Das Humboldt-Tier, ein Masupilami-Album. Das ist ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, eine wahnsinnig erfolgreiche Serie, das Masupilami, die seit 70 Jahren läuft. Wie kommt man denn da rein jetzt so als deutscher Comiczeichner, um da einen Band machen zu dürfen?
Also eigentlich so wie bei den meisten Sachen, man fragt mal höflich. Also man klopft an und sagt, pass mal auf Leute, ich habe eine Idee, und wenn man Glück hat, sagen die dann, oh super. Also aber im Grunde muss man erstmal was liefern und sich was ausdenken, was interessant sein könnte, weil so viel Vorschusslorbeeren gibt es aus Frankreich für deutsche Comicautoren nicht.
Und Sie hatten ja insofern schon Vorschusslorbeeren, weil Sie schon ein Spirou-Album gezeichnet hatten. Spirou in dieser Serie trat ja das Masupilami früher zumindest auch immer auf. Also hatten Sie da schon Verbindungen? Sind Sie auch bei Spirou ursprünglich reingekommen, weil Sie höflich angeklopft hatten?
Da war es dann umgekehrt. Da fragte Carlsen mich höflich. Weil
Carlsen ist ja deutscher
Verlag. Carlsen ist der deutsche Verlag. Die waren im Gespräch mit Dupuis, dem franco-belgischen Verlag, also dem Mutterverlag von Spirou. Und die überlegten zu dem Zeitpunkt, was man so zum 80. Geburtstag von Spirou machen könnte. Und haben so überlegt, weil die oft in der Welt unterwegs sind, wo waren sie noch nicht? Kamen sie auf Deutschland? Dann war irgendwie, Deutschland wurde sofort mit Berlin assoziiert, und dann stand dieser Titel im Raum, Spirou in Berlin. Mhm. Und dann hat der deutsche Verlag gesagt, na, vielleicht sollten wir so ein Band mit dem Titel mit einem Autor machen, der aus Deutschland kommt und nicht mit einem Franzosen aus Marseille oder Paris.
Und so kam sie ins Spiel und so kam jetzt alles ins Rollen. Jetzt hat ja ein Kollege von Ihnen, auch ein Berliner Kollege, Marvil, der hat schon ein Lucky Luke Comic machen können, also ist auch eingestiegen in eine ähnlich erfolgreiche Serie. Ralf König hat auch schon ein Lucky Luke Album machen können, also so langsam treten da die deutschen Comicautoren auf der internationalen Bühne mit auf. Bei Ihnen war vor 4 Jahren war Spirou. Sehen Sie noch andere aus der deutschen Comic-Szene, die vielleicht so einen internationalen Auftrag an Land ziehen könnten?
Gibt's ganz sicher Leute. Also die deutsche Comic-Szene ist so stark wie lange nicht. Und ich möchte jetzt gar nicht einzelne Namen nennen, aber Potenzial ist auf jeden Fall da. Spannend wird es ja eigentlich, was macht man nach den Hommagespenden? Weil ein Hommagespend ist immer eine Arbeit mit einer bekannten Figur. Das ist ein super Türöffner. Mhm. Aber wenn die Tür offen ist, dann muss man ja auch reingehen. Und dann ist eigentlich das Spannende, was erzählen wir mit unserer deutschen Stimme den Franzosen an Geschichten, die dann eben ohne so eine prominente Figur auskommen und trotzdem einen eigenen Kosmos aufmachen und von Interesse sein können.
Da werden wir weiter verfolgen, was Sie sich da einfallen lassen, ja, um durch diese Tür zu gehen. Jetzt gibt es erstmal die Hommage an das Marsupilami, das Album mit dem Titel Das Humboldt-Tier des Berliner Comic-Künstlers Flix. Im Carlsen Verlag ist das Buch erschienen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren hier diese Stunde lang.
Sehr, sehr gerne und Huber Huber.
Um nochmal das Marsupilami zu zitieren.